0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Ben, hi, grüße dich.
Servus. Nach der letzten Sendung, wir können heute schon mal sagen, wir werden das Thema heute nicht vertiefen oder uns nochmal damit befassen, bekamen wir Rückmeldungen von unserer besten Sendung ever, zwischen unserer besten Sendung, die wir je gemacht haben, und man sollte euch verbieten. Verboten haben sie uns nicht anscheinend, ne?
Nö, aber ein schöner, bunter Blumenstrauß an Kommentaren, das ist doch auch mal was wert.
Ja, so einmal die volle Breitseite dabei. Insofern nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen dazu. Da war echt jede Menge bei, muss man auch nochmal sagen. Vielen Dank auch nochmal an Christian. Das war ein ganz schönes Paket. Wer es noch nicht gehört hat, schaut einfach bei eiszeit.fm nochmal nach und hört es dann nochmal an. Gerne nach. Und für alle anderen, Verbot ist noch nicht in Sicht. Also wir machen weiter. Wir wollen heute reden über Eishockey. Ihr findet uns übrigens auch auf Social Media. Das vergesse ich, glaube ich, jedes Mal. Ich erwähne es heute mal am Anfang. Bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter unter Eiszeit. Ich glaube, überall _FM, außer bei Facebook. Ihr könnt uns auch unterstützen, wer das mag, bei Steady. Das tun einige Leute. Und mit denen tauschen wir uns dann auch gerne regelmäßig aus. Ihr habt auch was davon, kann ich sagen. Steady schreibt sich steady.hq/eiszeitfm, wer mag. Ansonsten, ihr könnt es auch gerne über die Social-Kanäle anschreiben. Wir teilen es euch dann gerne nochmal mit. Freuen uns da über jeden, der dazukommt. Worüber wollen wir heute reden, Phil?
Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Es ist natürlich Eishockey-mäßig nicht allzu viel los. Dennoch Olympia
spielt die DL noch.
Ja, du, wenn keine Push-Nachrichten kommen würden, dass Spiele verlegt werden, würde man es glatt vergessen. Ne? Aber Olympia steht ja noch vor der Tür. Das haben wir unter anderem auf dem Zettel. Und wir wollen natürlich auch mal auf die Adler schauen, was denn so spielerisch, sportlich lief bis zum gestrigen Tage, an dem dann auch letztendlich nicht gespielt wurde.
Über das Thema Corona müssen wir dann aber schon nochmal reden, was das für die Liga bedeutet, wie die Saison zu Ende geführt werden kann. Kann es das überhaupt unter den momentanen Bedingungen, wer auf den Spielplan schaut zurzeit? Ich habe das Glück, im Presseverteiler der DEL zu sein. Ich müsste mal nachschauen, wann das letzte Mal keine Meldung kam, weil die verschicken auch für die bekommen auch für die DEL 2 permanente Spielverlegungen, Absagen, sonstiges. Es ist einfach nicht besonders freudvoll gerade. Und was man auch noch sagen kann, die Zuschauer können zurück in die SAP-Arena. Das ist auch noch anstehend. Aber lass uns natürlich zuerst mal auf Olympia gucken. Steht ja bald an. 2018 haben wir eine Sendung gemacht, damals vorher, nachdem der Kader bekannt gegeben wurde. Ich glaube, so weit lagen wir nie daneben und danach hätten wir eigentlich mit dem Thema Podcast zum Thema Eishockey einfach aufhören sollen, weil weniger Expertise als in der Sendung haben wir, glaube ich, nie gezeigt. Die Kritik war damals an Marco Sturm, der Kader ist uns zu alt, er hat zu viel auf bekannte Faktoren gesetzt, da sind lauter Spieler bei oder viele Spieler. Wie soll ich sagen, von denen keine Leistung, also von denen wir nicht glauben, dass es die Besten sind, die da im Kader stehen. Wir wurden eines Besseren belehrt. Jetzt gucken wir auf diesen Kader für 2022, Phil. Wie fällt denn dein Fazit beim Blick auf den Kader aus?
Erstmal noch kurz zur Ehrenrettung, was 2018 angeht. Wir standen da ja nicht allein auf weiter Flur, was die Kaderkritik anging. Aber da hast du vollkommen recht.
Das war so ein bisschen Marco Sturm gegen den Rest der Welt, also in Anführungszeichen Rest der Welt damals, wenn er da so mitgenommen hat.
Er hätte es fast allen gezeigt, ja. Lass uns auf den Kader schauen. Sehr, sehr harmonischer Kader, wenn du mich jetzt fragst, wie ist er stärker, ist er besser als der vielleicht von 2018? rein vom Papier her würde ich sagen, ja, er ist auf jeden Fall tiefer besetzt. Er ist im Sturm, trotz NHL-Absagen, um da mal rein zu pieksen, immer noch hochwertig besetzt, meiner Meinung nach. Was ein bisschen abfällt, ist vielleicht die Verteidigung. Auf der anderen Seite, schau dir die vergangene WM an. Da war eigentlich nur Moritz Seider und Leon Gawanke noch mit im Kader drin, die jetzt fehlen, aus bekannten Gründen, weil sie eben NHL-Verträge haben. Leon Gawanke wurde ja auch erst vor ein, zwei Tagen hochgezogen zu den Winnipeg Jets. Was aber natürlich total ins Auge sticht, es gibt die ein oder andere Position, wo man schon mehr als diskutieren kann. Wir bleiben beim Diskutieren, aber...
Das machen wir gleich noch. Da kommen wir gleich noch hin, ja.
Aber ja, um meine Einschätzung abzugeben, da ist viel Qualität drin. Du hast natürlich mit Dominik Cahun auch einen aus der Schweiz. Du hast mit Stefan Leubel und Tom Kühnhagel sowie Tobias Rieder drei Spieler aus Schweden. Da kriegst du nochmal ein bisschen anderen Input rein, weil da natürlich auch anders Eishockey gespielt wird als in der DEL. Taktisch bist du da vielleicht auch breiter aufgestellt. Die Spieler kennen sich, ich habe es ja schon gesagt, haben bei der WM fast so zusammengespielt, bis auf ein paar wenige Positionen. Es ist was drin bei Olympia, um da schon mal vorzugreifen, aber genauso gut kannst du natürlich auch im Achtelfinale dann ausscheiden. Du hast ja deine drei Gruppenspiele, du triffst auf Kanada, du triffst auf Nordamerika, China und du triffst auf
die USA. Die Kunlun-Stars.
Ja, genau. Bunt gemischter
Haus. Darum, ja.
War ja, glaube ich, 10 gebürtige Chinesen mit im Kader.
Hier, glaube ich, oder? Egal, ist ja, auch egal. Aber
auf jeden Fall über 16 Nordamerikaner und ja, das ist die KHL-Mannschaft einfach von Kunlun Red Star. Genau, und die College Boys von aus den USA. 15 Spieler aus dem US-College mit dabei. Die schauen da in die Zukunft. Ja, du kannst ja nicht ausscheiden nach den ersten drei Spielen. Du hast ja noch dein Überkreuzspiel gegen die andere Gruppe. Und in diesem Achtelfinale, dieses K.O.-Spiel. Natürlich kannst du es wieder bis ins Viertelfinale schaffen und dann mal schauen. Du kannst aber genauso gut in diesem Achtelfinale dann ausscheiden. Also es ist halt nur ein Spiel. Da kommt es auch auf die Tagesform an. Und der deutsche Kader ist gut. Er ist jetzt aber nicht überragend besser als die anderen Kader, die sonst die anderen Nationen aufstellen, meiner Meinung nach.
Ja, aber was man halt dann schon nochmal sagen muss, ist, es sind halt auch Spieler dabei, die zu der Zeit noch in der NHL waren. Und wenn ich auf den deutschen Kader schaue, dann schaue ich da schon anders drauf, als ich 2018 getan habe. Und wenn ich mir das so ansehe und wenn du siehst, wer eben alles nicht dabei ist, also man muss ja mal gucken, wie viele 100 Spieler bei Kanada und USA wegfallen in der Gruppe, dann bist du da eigentlich auf einmal Stück weit Favorit, weil ja auch die Spieler mit 2-Wege-Vertrag wegfallen. Also die dürfen ja auch nicht ausreisen und also zu Olympia fahren durch dieses Nicht-Zustande-Kommen, also dadurch, dass die NHL das Agreement gekündigt hat, rechtzeitig, wo sie ja raus konnte, was ja auch absehbar war, nachdem immer mehr Spiele in den USA, in Nordamerika ausfielen. Aber wenn ich da so drauf schaue, dann hast du einen Rieder auf einmal dabei, du hast einen Kühnhackl dabei, du hast einen Cahun dabei. Da ist eine Menge Qualität da. Und was sagt ihr immer so, wenn man auf die deutschen Spieler schaut, dann ist natürlich Verteidigungsproblem. Wir wissen ja nicht, was im Hintergrund lief, weil es wurden ja verwaltungstechnisch hohe Anforderungen an die Spieler gestellt. Also nicht nur in Sachen, sie müssen geimpft sein. Das hat Söder von vornherein gesagt, er nimmt keine ungeimpften Spieler mit, was dann auch das Fehlen von einem Spieler erklärt, den man da vielleicht erwarten würde im Sturm oder so. Aber es ist klar, dass das, was er dabei hat, wahrscheinlich eine Tiefe hat, wie man es selten hat. Und wenn ich so auf den Kader schaue, dann ist, wie soll ich sagen, früher war ja immer so, ich erinnere mich noch an die Zeiten, Deutschland bei der AWM, okay, nicht absteigen ist schon mal geil und alles gut dann und Vorletzter werden und so ein Kram. Aber mit dem Kader ist das Viertelfinale Minimum Pflicht. Also wenn ich da drauf schaue, wir können ja mal drüber reden, wo wir noch sagen, da knirscht es vielleicht noch, aber so von der Tiefe her, allein auch was die Offensive angeht, ist da so viel Qualität drin. Also es gibt so einen Namen, der mich da überrascht hat, muss ich sagen, wenn man aus Mannheimer Sicht drauf schaut, das ist Nico Kremmer. Das hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, dass der bei Olympia dabei ist. Wenn man zum Beispiel sieht, wer nicht dabei ist aus Mannheim, um jetzt mal den Namen Team Wohlgemut ins Spiel zu bringen. Aber auf der anderen Seite bringt er dir halt eine Note rein, die du so in der Form nicht hast. Also ein Spieler, der defensiv so stark ist und der auch so ein starkes Unterzahlspiel hat, also der dir im Special-Team unglaublich hilft, hast du wahrscheinlich ansonsten, wie soll ich sagen, nicht so viele, die es da insgesamt gibt, auch in der Liga, wird mir jetzt keiner einfallen. Ich meine, Nico Kremmer hat in letzter Zeit Verteidiger gespielt und hat das richtig gut gemacht. Das ist auch noch nicht so lange her. Und das ist schon nochmal eine Qualität, auch so von den Namen her. Ich fand's, mich hat's auch überrascht. Glückwunsch Dominik Bittner, war jetzt auch ein Name, den ich nicht zwingend auf dem Zettel hatte. Und dann mal noch den Namen reinzuwerfen, ich glaube, bei dem sich alle ein bisschen wundern, ist Danny Austenbirken. Es wurde ja in der Woche vor der Nominierung gestreut, dass Dustin Strahlmeier nicht im Kader sein wird. Das war eigentlich so das Einzige, was durchgesickert ist. Was man gemerkt hat bei dieser Nominierung war, es war komplette Stille, es ist nichts nach außen gesickert. Aber dass Dustin Strahlmeier nicht dabei ist, das wusste man vorher schon. Das wurde natürlich gesetzt, aber das finde ich schon nach den Leistungen, die Strahlmeier jetzt über Jahre gezeigt hat und auch diese Saison in der Liga zeigt, schwer erklärbar, zumal es wohl auch von Söderholm aus keine Kommunikation mit ihm gab. Ist ja auch ein Kritikpunkt. Dennis Endras hat ja seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Nach den Leistungen, die er so gezeigt hat dieses Jahr, wäre eine Nominierung leistungstechnisch absolut okay. Also muss man jetzt nicht drüber reden, dass die okay gewesen wäre. Auch da gab es wohl keinerlei Kommunikation. Und aus den Birken wurde begründet von Söderholm und vom DEB, mit seiner Erfahrung, die er hat, aber ich glaube, da ist der Torhüter Nummer 3 klar gesetzt. Aber wenn ich so auf den Kader schaue, dann ist das einer, wo ich denke, wow, da sind aber einige Granaten am Start.
Ja, wie du schon gesagt hast, also diese Eingespieltheit ist natürlich ein großes Plus. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da sie schon bei der WM zu, ich glaube, 20, 21 Spieler waren auch vergangenes Jahr bei der WM in Lettland, in Riga mit dabei. Das ist das absolute Plus und du musst über die Geschlossenheit kommen, ähnlich wie 2018. Du wirst natürlich nicht mehr so unterschätzt wie 2018. Ich glaube, dass ich habe mich da auch vor ein paar Tagen für RON-TV mit Corbinian Holzer unterhalten. Da hat er auch gesagt, das wird so der Kaktus ein bisschen sein, dass die anderen Nationen dich jetzt natürlich mehr auf dem Schirm haben durch die Leistungen, die der DEB ja auch in den vergangenen Jahren gezeigt hat.
Ja, Nummer 5 der Weltrangliste, also wobei so eine Weltrangliste ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, es ist die beste Platzierung, die der DB in den letzten, keine Ahnung, gefühlt 25 Jahren hatte.
Ja, ich wüsste gar nicht, ob es mal besser dastanden, ehrlich
gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht, aber...
Ja, aber auch wenn du Nico Kremmer ansprichst, das fällt natürlich auch auf, gerade im Sturm hast du natürlich diese Rollenspieler und du hast meiner Meinung nach auch so die 4 ausgeglichenen rein, wo fast jeder diesen Scoring-Touch noch mitbringt, aber auch defensiv einen guten Job erledigt. Und natürlich sehr, sehr viele DEL-Spieler, klar, das sind halt mal einfach die meisten Deutschen, aber von denen weißt du auch genau, was du bekommst, beziehungsweise was du nicht bekommst. Und ja, Danny Austenbirken, ich meine, wir haben ja auch schon vorher miteinander kommuniziert vor dieser Sendung und machen das ja eigentlich täglich. Und da war auch immer meine erste Reaktion, Danny Austenbirken, really, weil ich kann mich nicht genau herleiten, warum Danny Austenbirken bei der aktuellen sportlichen Situation auf diesem Blatt landet. Du hast ja gesagt, der DEB hat es damit begründet, weil es seine Erfahrung ist. Er ist Torwart Nummer 3, Niederberger und Brückmann sind vor ihm.
Kurze Frage, weil man das Blaulicht hinten dran hört, holen sie dich ab oder?
Das ist der Wind tatsächlich, der bei mir durch die alten Rollläden hier in meinem Arbeitszimmer weht. Nein, es ist noch nicht so weit. Es könnte aber dauerhaft so sein, dass ihr die nicht hört. Falls ja, tut's mir leid. Aber nein, es ist noch nicht so weit. Ihr müsst noch ein bisschen mit mir aushalten. Aber Danny Austenbirken, ja, aus sportlicher Sicht nicht nachvollziehbar, Strahlmeier da nicht zu nominieren. Zumal du natürlich jetzt auch eine Situation hast, in dem halt leider Gottes, und dazu kommen wir jetzt ja auch gleich noch, Corona immer wieder zuschlagen kann. Und wenn du dann plötzlich Niederberger und Brückmann dir ausfallen, aus welchen Gründen auch immer, aus Corona-Gründen, dann hast du plötzlich doch Danny Austenbirken drin. ohne den Danny jetzt schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen, aber aktuell die sportliche Situation, hätte ich Bauchweh mit ihm hinten drin stehen, was er jetzt diese Saison angeboten hat, unabhängig davon, was er schon alles geleistet hat in seiner Karriere.
Ja. Das haben wir übrigens auch das letzte Mal gesagt, dass so ein Olympiakader ja nicht irgendwie ein Dankeschön ist für das, was man bisher geleistet hat, da erinnere ich mich noch dran. Mhm. Aus den Birken aktuell mit einer Fangquote von 89,5% in der Liga. Bei den Torhütern, okay, da sind Leute vorne mit 1-3 Spielen, auf Platz 26. Niederberger auf 4, Strahlmeier auf 5.
Ja. Also es geht nicht alles von der Fangquote ab, ne? Aber
ja, das ist halt schon
Wende natürlich.
Brückmann auf 8 mit 92,2, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Strahlmeier bei 92,99%, was die Liga angeht, in 27 Spielen. Also hochkonstant das Ganze bisher über die Saison gebracht. Ja, aber insgesamt, wenn wir dann auch mal auf die Gruppe schauen, über die Umstände reden wir gleich noch, aber die Gruppe, wie soll ich sagen, es drohten Sidney Crosby, Auston Matthews und Connor McDavid. Jetzt sind es College Boys und Nachwuchsspieler. Sind die Deutschen vielleicht sogar Gruppenfavorit jetzt? Oder gehe ich damit zu weit?
Es wird sich natürlich zeigen. Es ist natürlich sehr kurzlebig. Du hast nur 3 Spiele. Du triffst am Anfang direkt am 10. Februar auf Kanada. Wobei ich da auch sagen muss, Kanada ist weit davon entfernt, irgendwelche Jungspunde dahin zu schicken. Da sind richtig viele dabei, die in den 80ern geboren sind. Und damit
sie haben ja auch ein paar
als älter.
Ne?
Ja, so kann man es definitiv nennen. Natürlich hast du einen Owen Power in der Verteidigung, der im vergangenen Draft der First Pick overall war, der und sehr, sehr interessant ist, natürlich momentan noch am College dann tätig ist, oder auch ein McTavish natürlich, der von Anaheim gedraftet wurde, ein Mason McTavish, der auch hochinteressant ist, ein Eric Staal, um die Hurricane-Fans, wenn sich erinnern, momentan in der AHL aktiv, natürlich auch nochmal ein großer Name. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist Deutschland der Favorit? Ja, ich weiß nicht, wie oft die Kanadier jetzt vor Olympia da zusammen trainieren werden. Die werden noch uneingespielt sein. Das kann eine große Chance sein. Du spielst natürlich auf kleinem Eis. Das sind NHL-Maße, die du spielst. Damit hat ja die IHF und IOC noch natürlich versucht, die NHL zu locken. Was ja auch fast funktioniert hätte. Ja, du kannst Kanada natürlich überraschen. Du musst China schlagen, auch wenn es eine KHL-Mannschaft ist, die aber in der KHL weit abgeschlagen, Tabellenletzter ist. Und bei den Amis, US-College ist trotzdem ein gutes, starkes College, Niveau. Ja. Da musst du halt auch mal schauen. Da ist für mich trotzdem die USA, weil da sehr, sehr, sehr viel Talent drinsteckt, doch eher noch der Favorit, aber das kommt auch drauf an, wie die ersten beiden Spiele verlaufen.
Natürlich. Da ist halt so mein Gedankengang, dass das Thema, du hast halt schon da einige, wie soll ich sagen, Bullen drin, wenn ich so auf die deutschen Spieler schaue, gerade auf die Abwehr oder so, dass du dann das Thema Erfahrung natürlich auch nochmal anders setzen kannst, anders bringen kannst, Physis anders, die kann ja bei College-Spielern nicht in dem Maße vorhanden sein, ist ja vollkommen klar. Ja. Dass du da nochmal Möglichkeiten hast. Aber klar ist, dass dann der Speed auch reinkommt. Also, aber insgesamt, und was man auch nochmal sagen muss, für alle, die sich bisher fragen, ja, bei Olympia 2018, das waren ja immer Spiele in der Nacht, wer erinnert sich nicht an das Finale morgens um 5? Dieses Mal die Spiele deutscher Zeit gegen Kanada um 14.10 Uhr. Donnerstags, 10.02. gegen China um 9.40 Uhr, Samstag, 12.02. und dann den Sonntag direkt drauf, also man spielt Back-to-Back in der Gruppe gegen die USA um 14.10 Uhr. Aber lass uns schon nochmal ein bisschen auch auf die Umstände schauen, das Ganze. Jetzt müssen wir nicht drüber reden, von wegen wir erwarten von Sportlern irgendwas, sondern Spiele dürfen dorthin nicht vergeben werden. Punkt 1. Aber glaubst du, mit dem Blick auch auf die Handball-Europameisterschaft, die wir hier gerade erlebt haben, dass das Turnier durchgezogen werden kann? Weil nach Nominierung, bis ein Spieler in der Bubble ist, das wird ja nicht funktionieren.
Ja, also diese Nachnominierung, da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich auch nicht, dass das funktionieren kann. Und um ehrlich zu sein, die Frage wollte ich dir eigentlich heute stellen.
Ja, kannst du gerne tun.
Ja, weil ich bin nicht der Meinung, dass überhaupt jetzt eine Mannschaftssportart groß Sinn ergibt, die durchzuziehen um Teufel komm raus, auf Teufel komm raus. Es ist natürlich sehr, sehr hart und es kann natürlich passieren, dass du da letztendlich keinen sportlich fairen Gewinner hast, wenn es überhaupt so weit kommen sollte. Ich meine, die Handball-EM wird jetzt auch zu Ende gespielt. Da haben sich auch Teams durchgesetzt, die letztendlich vielleicht auch natürlich alle Handball spielen können, da auch favorisiert waren vor dem Turnier, aber auch wenig Corona-Fälle einfach hatten. Aber ja, es ist schwer vorstellbar momentan sich das ausmal auch mit der momentanen Situation, wie es halt im Eishockey läuft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in Nordamerika, wie viele Spiele da einfach abgesagt wurden, weil Corona mit der Omikron-Variante einfach wütet. Also Stand jetzt, und natürlich hofft man als Sportbegeisterter, dass es nicht so kommt, aber Stand jetzt vermute ich, nein. Also das ist dann nicht bis zum Ende durchgezogen werden kann. Sprich auch U20 WM war da und da warst du natürlich anders vorbereitet oder beziehungsweise nicht vorbereitet. Es sieht schon sehr düster aus. Es wurden ja auch alle Nachwuchsmaßnahmen im Februar vom DEB übrigens das allgemein abgesagt. Ich meine, die U18 hat noch im Frühjahr eine Heim-WM in Füssen und Kaufbeuern. Oder nur Kaufbeuern. Auf jeden Fall eine Heim-WM. Ich weiß nicht, ob es in Füssen ehrlich gesagt stattfindet. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber das sind natürlich auch wieder Spiele, die da fehlen auf die Vorbereitung. Es sieht momentan alles nicht so prickelnd aus.
Der DEB schirmt sich, also zum einen bin ich bei dir. Ich kann es mir schwer vorstellen, wobei der Unterschied ist ja, wir hatten in Edmonton keine richtige Bubble. Ja. Und also bei der U20-WM und wir haben auch bei der Handball-EM keine Bubble gehabt, was schon was schon nochmal ein Unterschied ist. Wobei jetzt sich schon zeigt, der ARD-Moderator Klaus Lufen, den man ja so von Vorberichterstattungen und dann aus dem Studio kennt, gibt es auf Sportschau.de ein Interview mit ihm, der ist sozusagen eingereist und ist bei der Einreise dann positiv getestet worden. Alle Maßnahmen vorher, alle Tests, die er gemacht hatte, waren negativ. Man hat sozusagen, du musst ja erstmal die Einreisebedingungen erfüllen, du musst ja mehrere negative PCR-Tests vorweisen, sonst darfst du erstmal gar nicht einreisen. Und ist jetzt im Quarantänehotel und das muss sozusagen von der Erfahrung her sehr derb sein. Es gab ja diesen Bericht von den Rotlerinnen, der oft zitiert wurde, aber es gibt also, Klaus Lufen sagt, es gibt niemanden, der Englisch kann im Hotel. Es kommen Tag für Tag da mehr Leute rein. Also er hört es an den Rollkoffern auf den Gängen. Die Kommunikation läuft über einen Sprachcomputer ab, wo dann die chinesischen Gastgeber eben was reinsprechen. Er ist dann auf Englisch über diesen Computer ausgesprochen bekommen. Und das war es, was stattfindet. Er sagt, jetzt nach den Erfahrungen, auch jetzt, die er vor Ort gemacht hat und wie er sie gemacht hat, hätten die Spiele auch sein, dass sie nicht stattfinden dürfen. Jetzt schon. Also bevor das Ganze überhaupt losgeht. Und die Sportler sind ja in großen, wie soll ich sagen, die großen Anreisewellen erfolgen ja erst noch. Weiterhin kommt hinzu, und das ist ein Thema, Wolfgang Mayer, Sportdirektor vom Deutschen Skiverband, hat es angesprochen. Die Süddeutsche Zeitung hat es in dem Podcast angesprochen. Man muss schon mal drüber reden, wie politisch auch das Ergebnis von PCR-Tests genutzt werden kann, um Gegner, Teams rauszunehmen. Das ist, ja, jetzt können wir Verschwörungstheorien reden, aber wenn wir drüber reden, dass in Sochi möglich war, ein ganzes Olympialabor so zu bauen, dass Tests durch Wände ausgetauscht werden konnten, dass sie am nächsten Tag negativ waren, die Beweise sind ja alle da, ist es nicht zu weit zu glauben, dass ein positiver bzw. negativer PCR-Test immer dem entspricht, was im Test wirklich rauskam. Es ist eine Situation, und dass man über sowas reden muss, zeigt einfach, wie für mich, wie absurd dieses Turnier ist. Ich weiß ehrlicherweise, weiß nicht, wie es dir geht, da können wir gleich auch nochmal, weiß noch gar nicht, wie ich mit dem Turnier umgehe, ob ich es mir überhaupt in dem Maße anschauen werde. Rein professionell werde ich es wahrscheinlich tun müssen, einerseits. Andererseits widerstrebt mir innerlich alles, mich mit diesem Turnier, also mit dieser Zurschaustellung von dem, was wir da erleben, irgendwie befassen zu müssen. Wie groß ist denn dein Bock, dir das anzugucken?
Ja, du, ich bin bei allen Punkten absolut bei dir und ich bin ein bisschen, also ich bin auch zwiegespalten natürlich, wie ich mit diesem Turnier umgehe. Aber ich kenne mich ja auch gut und hasse mich natürlich jetzt schon dafür, dass sobald ich mir das erste Spiel anschaue
Wenn die
gegen
Scheibe fällt,
Kanada,
ne? Sitzt man
ja,
da,
und
ja.
dann blendest du ja doch wieder alles aus. Dann bist du ja doch interessiert. Ah, und wie spielen die Finnen und die Schweden und keine Ahnung, die Schweizer. Guck, schau dir den Schweizer Kader an, ne? Also wenn die nicht brennen, weiß ich auch nicht. Die haben da auch einen richtig guten Kader aufgestellt und werden den da hinschicken. Da ist es natürlich schon sehr, sehr interessant und dann ist man leider so vielleicht auch gestrickt, dass du das dann drumherum schnell ausblendest. Die Frage ist natürlich, mit Corona, das wird uns wahrscheinlich schneller einholen, als uns lieb ist. Und dann, ja, dann verliert es doch hoffentlich nicht, aber dann verliert es natürlich doch wieder ganz, ganz schnell an Reiz. Und dann denkst du, ja, ausgerechnet noch in dem Land. Und ja. Aber wie gesagt, ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich wieder dann ganz interessiert vorm Fernseher sitzen werde und mir die Spiele anschauen werde.
Bevor jetzt wieder einer kommt, nein, das geht null in Richtung Sportler. Also von mir, also ich glaube, bei dir kann ich auch für dich sprechen. Das sind Sportler dabei, die ihren Lebensrhythmus und alles darauf ausgerichtet haben für diesen einen Wettbewerb. Und dass er unter den Bedingungen stattfinden muss, ist eine Sache der Organisatoren, Politik, wem auch immer, IOC und allem, was da dran hängt. Aber null, also wirklich null für mich, was die Sportler angeht. Wir müssen ja auch mal drüber reden. Corbinian Holzer hatte ich im Interview nach einem Spiel, nachdem er nach seiner Verletzung zurück war, wo dann schon auch die Frage war, wie sieht's denn für dich aus mit Olympia? Wie schätzt du das denn ein? Und wirst du denn fahren, wenn du nominiert wirst, Punkt 1, war klar, dass er nominiert wird eigentlich. Er hat auch während seiner Verletzung immer im Austausch mit Söderholm dazugestanden, lang gesprochen, auch vor der OP, da musste er operiert werden, was anfangs nicht klar war. Und er sagt, er war 2010 dabei in Vancouver. Da schwärmen wir jetzt alle von. Nochmal eine Runde, wenn wir uns dran zurückerinnern, das beste Turnier aller Zeiten wahrscheinlich, was wir je gesehen haben. Und er ist halt auch in einem Alter, wo er sagt, so viele Olympische Spiele werde ich nicht mehr erleben. Natürlich. Und er hat da Bock drauf und hat da Lust drauf. Und es ist für ihn eine Ehre, dabei zu sein. Und wie gesagt, das sind, wollen wir den Sportlern null nehmen oder in Abrede stellen oder sonst was. Auch für mich geht es darum, unter welchen Bedingungen die Sportler hier sozusagen zu ihrem Lebenstraum, Lebenshöhepunkt, also sportlichen Höhepunkt ist es ja für viele ihrer Karriere. Gezwungen werden, ist eine Vollkatastrophe und ja, aber Funktionäre an der Stelle. Also es ist echt der helle Wahnsinn, was da gerade abgeht. Und wer die Sportschau-Reportage über die Rodler noch nicht gesehen hat, schaut sie euch mal an. Dann wisst ihr, glaube ich, wovon wir an der Stelle reden. Aber
Unbedingt, ja.
das soll's dann mit Olympia an der Stelle. Hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, was das mit Olympia erstmal?
Maximal noch die Frage gehabt, ob du jemanden vermisst, ob du sagst, mit dem Blick auf den Kader, warum ist der nicht dabei?
Ich habe ja vorhin
Gibt es da ein
gesagt,
Spiel?
Schwierig. Also ich finde, wie gesagt, wenn ich vielleicht Team Wohlgemuth wäre so ein Name gewesen, wo ich gedacht hätte, der schafft es vielleicht. Auf der anderen Seite ist der Kader so dermaßen gut und breit und gerade im Sturm. Und wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was hinten dran lief. Also wir kennen ja jetzt nicht den Impfstatus von allen, um die es da geht. Wir kennen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Team Wohlgemuth ungeimpft ist. Bitte, wer das rein interpretiert, streichen. Ist damit null gesagt und null gemeint und habe ich keinerlei Informationen zu. Aber auch in der Abwehr, also Dennis Reul wäre vielleicht noch ein Spieler gewesen, wo es mich nicht überrascht hätte, wenn der dabei ist. Aber
Ja.
ansonsten wüsste ich jetzt niemanden, wo ich sagen würde. Weiß nicht, hast du jemanden?
Ach, wurde ja auch ein bisschen diskutiert, als der Kader rauskam, zum Beispiel Kai Wissmann in der Verteidigung bei den Eisbären. Und ich aber ehrlich sagen muss, ich habe nicht so viele Spiele von den Eisbären gesehen, unabhängig, also mal abgesehen von denen, die es gegen die Adler bestritten haben, waren es vielleicht noch zwei, drei. Da jetzt auch nicht 60 Minuten davor geklebt, aber man hat gehört, der spielt eine sehr, sehr gute Saison, macht auch einen stabilen Eindruck, wobei ich auch sagen muss, er hat jetzt bei Söderholm bislang noch nie die große Rolle gespielt. War vielleicht mal beim Deutschlandcup dabei oder so, da war auch jetzt keine WM bestritten. Und dass er sich dann da auf die Verteidiger beruft, die er schon gesehen hat, der weiß, wie die funktionieren in so einem Gefüge, kann ich dann auch absolut nachvollziehen. Aber ja, nee, sonst auch ein Wohlgemut. Hätte mich auch nicht überrascht, wenn er dabei gewesen wäre, aufgrund der Leistungen auch absolut verdient gewesen. Aber die Stürmer, die da sind, die Konkurrenz ist halt auch einfach, ist groß. Zum Glück aus deutscher Sicht ist die so groß und die Qualität so hoch.
Eine Frage habe ich dann doch noch, wenn ich auf den Kader schaue. Glaubst du, dass wir nach Olympia, ist ja immer so, dann nochmal so ein Höhepunkt für viele, dass wir Rücktritt aus der Nationalmannschaft haben werden nach dem Turnier? Egal, wie es ausgeht.
Ich weiß nicht, ja, natürlich, kann Danny aus den Birken vielleicht, nein, aber durchaus möglich, vielleicht auch nach der WM dann im Mai, ja. Kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja aber 2018 ja auch, da waren dann der Olympiakader ganz, ganz wenige nur dabei bei der WM auch, das war ja auch ein sehr junges Team, da hast du bisher dann auch nicht ins Viertelfinale gekommen, weiß nicht, ob das dieses Mal auch so ist, aber ja, es kann sein, dass ein Moritz Müller nicht mehr ewig Nationalmannschaft spielt. Corbinian Holzer weiß ich auch nicht, wobei ich mir da vorstellen kann, dass er mindestens noch die WM mitnimmt und dann vielleicht sogar noch weitermacht. Danny aus den Birken, ja, auch der als Position. Und im Sturm, jetzt auf den ersten Blick, nö, fällt mir kein Pieter vielleicht dann.
Ja,
dann
sagt, ich keine WM mehr spielen. Ich gedacht, vielleicht ein... Nee, ist das nicht. Aber insgesamt muss man auch nochmal sagen, Leon Bergmann ist mit 23 der jüngste Spieler im Kader. Das ist schon ein Kader, der etliches an Erfahrung mitbringt und auch viel an Qualität mitbringt. Aber das müssen wir jetzt nicht mehr aufmachen, darüber haben wir gesprochen.
Genau.
Also, schaut's, wer schauen will. Ob wir es schauen, wissen wir ehrlicherweise noch nicht. Wahrscheinlich, wenn die erste Scheibe fällt oder so, guckt man dann doch mal hin.
So wird's sein.
Es ist wie immer, sobald die Bilder funktionieren, ist der Rest vergessen. Nein, ist er hoffentlich nicht. Den Spielern wünschen wir auf alle Fälle Gesundheit an der Stelle. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dann lass uns mal auf die Liga schauen, beziehungsweise bevor wir auf die Liga schauen, gucken wir dann doch schon mal direkt auf die Adler drauf. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, wir gar nicht sagen, so ein Saisonfazit zu ziehen, aber so ein kleines Zwischenfazit. Aber wenn ich mir so anschaue, lass uns doch mal anders anfangen. Lass uns doch mal gucken. Wir haben etliche Spieler, sind gar nicht so viele eigentlich wie sonst, bei denen der Vertrag ausläuft zur neuen Saison. Und das sind, sind insgesamt 4, 6, 8, 9 Spieler, nach denen nach unserem Wissen der Vertrag ausläuft. Und ich würde gerne mit dir drüber reden, und das ist ja dann vielleicht auch so eine Form von einem kleinen Fazit, zu gucken, wo würdest du sagen, ja, wird oder deine Einschätzung, also nicht im Sinne von, würdest du verlängern, kann man vielleicht auch sagen, aber glaubst du, dass wir den Spieler nächstes Jahr wiedersehen werden in Mannheim? Und dann sind die Spieler, ich lese einfach mal runter, und dann können wir sie ja einzeln durchgehen. Jonas Lechtivori, Sinan Akdag, Thomas Larkin, Moritz Wirth, Mark Hattich, Andrew Deschardens, Ruslan Ichkakov, Jason Best und Andrew Deschardens sind die Spieler, deren Verträge nach dieser Saison auslaufen. Zumindest ist das die Kenntnis, die wir soweit haben. Dann fangen wir doch mal von oben nach unten an. Jonas Lechtivori, ich lege mal vor, der Lechtivori, der Verteidiger des Jahres wurde im ersten Jahr in der DEL, den habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und ich wüsste gern warum, weil gefühlt bringt er immer noch alles mit, was ihn zu so einem überragenden Spieler gemacht hat, wie er damals war. Aber er ist immer noch auf einem sehr guten Niveau, also brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber er ist nie wieder an das Niveau dieser Saison damals herangekommen.
Ja, vor allem, er hat in seinem zweiten Jahr so ein bisschen so einen Abstieg gehabt, leistungsmäßig, hat sich dann wieder gesteigert in der vergangenen Saison, auch jetzt, wie du sagst, auf einem sehr guten Niveau. Er hat halt diese Allround-Fähigkeiten einfach in jeder Zone der Eisfläche seine Stärken ausspielen zu können. Ja, schwierig. Ich finde ihn eigentlich cool. Mich würde es unheimlich schmerzen, wenn er bei einem anderen DEL-Team spielen würde. und könnte ehrlich gesagt nur damit leben, ihn nicht nächstes Jahr bei den Adlern zu sehen, wenn er halt wieder nach Finnland zurückgeht oder nach Skandinavien allgemein spielt. Ihn in einem anderen DEL-Team zu sehen, wäre nicht so schön, ehrlich gesagt. Weil das ist natürlich in deiner Entscheidung, ihn zu verlängern oder nicht zu verlängern, da nicht beeinflussen kannst, wo er dann unterschreibt letztendlich.
Das widerspricht jetzt brutal dem, was ich eben gesagt habe, aber ich hoffe, dass er verlängert, weil ein Spieler von der Qualität
muss halt erstmal wieder finden.
Also ein Spieler von der Qualität wiederzufinden, selbst von der Qualität, die er momentan hat, wo er nicht auf dem Niveau ist, auf dem er schon, was er schon gezeigt hat. Weiß nicht, ob du, also die findest du nicht an jeder Ecke, um was sehr salopp zu formulieren.
Ja.
Das ist ja, so mein. Das glaube
ich. Natürlich jetzt auch nicht.
Ja.
Sorry, ich bin hier reingefahren.
Deswegen ist es für mich schon so ein Spieler, wo ich glaube, wenn du ihn verlängert kriegst, dann sollst du es machen.
Ja, du weißt natürlich auch nicht, was er möchte, ne? Ist jetzt die vierte Saison in Mannheim, kann ja auch sein, dass er wieder nach Finnland zurück möchte oder so. Also das ist, weiß ich nichts davon. Reine Spekulation, kann er aber natürlich sein. Und aber wie du sagst, wenn du ihn verlängern kannst, bin ich ganz bei dir, dann doch bitte verlängern.
Ja, das ist so der Punkt dabei. Sinan Aktak. Ich gehe auch mal wieder nach vorne. Ich glaube, dass Sinan sein letztes Jahr in Mannheim spielt. Ich weiß, dass er letztes Jahr, also hat er mir im Interview gesagt, unbedingt in Mannheim bleiben will. Es ging wohl dann das Thema Vertragsdauer. Er hat ja nur einen Einjahresvertrag damals bekommen, der Verlängerung. Und der Name Colin Upekile, der in Köln momentan noch spielt, schwirrt zu laut bereits durch Mannheim, als dass ich glauben würde, dass Sinan kommende Saison noch in Mannheim spielt.
Kann natürlich durchaus sein, dass er der Verjüngung der Abwehr, man muss ja sagen, es sind ja sehr viele Spiele da drin, die schon die für drei vorne stehen haben, die über 30 sind, dass er da auf dem deutschen Sektor ein bisschen dieser Verjüngung auch zum Opfer fällt, durch Ersatz Colin Upekile dann eventuell, sollte er tatsächlich nach Mannheim kommen, aber du sagst es ja, der Name wird schon sehr, sehr laut in der Quadratestadt gerufen.
Ich habe keine Infos dazu, auch an der Stelle. Ich gebe nur an der Stelle nur wieder, wenn dir irgendwie fünf Leute eine Meldung schicken, okay, es war irgendwo eine Meldung, dann kam es nochmal woanders her. Also es kommt aus verschiedenen Ecken. Es bezieht sich nicht alles nur auf eine.
Ja. Was ich nur ganz kurz sagen wollte, ich bin im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht manchmal in der Arena sogar ein großer Fan von Sinan. Mhm. Ich finde ihn läuferisch sehr, sehr stark. Ich finde, der kann am Puck was. Der hat da die Übersicht, um da gute Pässe zu spielen. Er hat natürlich nach seiner Schulter-OP nach der Meisterschaft 2015, wo der Blue Liner der Adler war, ein bisschen an seinem Schuss eingebüßt. Da hat er in letzter Zeit wieder dazu gewonnen. Aber für einen deutschen Spieler auf dem Markt, wo es nicht so viele gibt auf dem Niveau, finde ich ihn sehr, sehr gut für DEL-Verhältnisse. Hätte ihn mir auch durchaus bei der Olympia-Auswahl wegen seinen läuferischen Fähigkeiten auf der kleineren Eisfläche gut vorstellen können. Aber ja, es kann durchaus sein, dass er da jetzt nach mittlerweile dann auch 7 Jahren bei den Adlern durchs Raster fällt, eventuell am Ende.
Wie gesagt, wir wissen es nicht. Das ist jetzt eine Einschätzung, eine Vermutung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Thomas Larkin. Ich gehe wieder nach vorne. Ich glaube, Thomas Larkin werden wir weiter in Mannheim sehen.
Glaube ich auch. Und da ist natürlich auch immer der Punkt deutscher Pass, der jetzt in letzter Zeit weniger diskutiert wurde. Da war ja auch immer, wurde darauf verwiesen, solange das Verfahren in Schweden noch ist, wird der Thomas Larkin keinen deutschen Pass bekommen. Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen. Also die Geschichte liegt hinter ihm, Gott sei Dank, dann auch mal. Der Weg ist vielleicht frei für einen deutschen Pass. Also das kann dir keiner so richtig sagen, wenn du danach fragst. Aber wenn er natürlich einen deutschen Pass bekommt, dann 100 spielt er nächstes Jahr absolut in Mannheim. Also er wird auf jeden Fall ein Vertragsangebot bekommen. Ich glaube, er fühlt sich auch soweit wohl, um das dann zu unterschreiben. Aber auch als, selbst wenn er keinen deutschen Pass bekommt, das, was er momentan anbietet und das, was du von ihm hast, würde ich auch sagen, bitte verlängern, ja.
Ich glaube, da gibt es wenig Diskussion drum, oder? Also ist in meiner Wahrnehmung ist das immer so der Verteidiger, der so, jetzt mal abgesehen von gewissen Szenen, von Momenten, die er so hat, die dann meistens darin enden, dass er das Spiel von außen sieht, den Rest des Spiels oder so, ist das ein Spieler, der komplett unumstritten ist. Also wo es auch, ich habe noch keinen gehört, der mir gesagt hat, oh nee, bitte verkaufen.
Ja, bitte gehen lassen. Nee, ja, bin ich ganz bei dir. Du weißt auch, was du von ihm bekommst. Und die sehen, wenn er die weglässt, ist er noch viel, viel wertvoller, natürlich, das muss man keinem sagen. Und dann steht da auch nichts im Wege, meiner Meinung nach.
Moritz wird.
Gehst du wieder vor oder soll ich diesmal?
So, ich kann es relativ simpel machen. Hat einen wirklichen Sprung gemacht, also muss man absolut anerkennen.
Ja.
Aber ist, glaube ich, zu alt nächstes Jahr, oder?
Ja, diese U23-Regel wird ihn zumindest für Mannheim.
Ja, also für Mannheim reicht es nicht, wenn er nicht der U23-Regel fällt.
Nee, genau, die Endstation sein. Ich sehe ihn genauso, also ich sehe ihn stärker vielleicht wie andere manchmal, die ihn doch stark kritisieren. Ich finde, er macht mit Puck richtig gute Sachen oft. Ohne Puck hat er noch Luft nach oben, so wie ich es beurteilen kann. Und glaube, ja, U23-Regel hält ihn da auch momentan noch im Line-Up. Muss man auch mal schauen mit Arkadiusz Ciambor. Da wechselt er sich momentan ein bisschen ab. Ich glaube, dass Arkadiusz Ciambor auch aufgrund seines Alters, 2002er Jahrgang, da natürlich noch mehr Zukunft vor sich liegen hat. Das klingt so, mehr Zukunft vor sich liegen. Ich meine, Moritz Fitt ist jetzt kein alter Geselle. Ja, aber, ja, aber wie wir ja richtig festgestellt haben, mal zur Abwechslung, er ist nächstes Jahr kein U23-Spieler mehr und da bin ich auch wieder ganz bei dir, er wird das dann nicht mehr für Mannheim in dieser Verteidigung dann schaffen, sich da einen Platz zu erspielen. Bin ich auch bei dir. Aber ich glaube, wir werden ihn weiterhin in der DEL sehen, weil er
ja, das auch, also das auf jeden DEL Fall. Also ist auf alle Fälle, also der Leistungssprung dieses Jahr zum Vorjahr ist riesengroß. Gibt's überhaupt keine Diskussion drüber. Dass Ciambor momentan ein Stück weiter vorne ist, würde ich tatsächlich eher der Stärke von Ciambor zuschreiben, der einfach für das Alter als Verteidiger. Jetzt haben wir in Mannheim halt vor nicht so langer Zeit einen jungen Verteidiger gesehen, der vollkommen über allem war, aber ich finde, das sollte nicht der Maßstab sein. Nee, wir, definitiv nicht. Ich meine, wir messen uns ja hier als Podcast auch nicht mit was auch immer. Nein, Das ist weit drüber und die Entwicklung, die Arkadiusz Ciambor nimmt, ist wirklich beeindruckend. Also das kann man nicht anders sagen. Deshalb, Moritz wird sich auf alle Fälle als DL-Verteidiger auch in Zukunft. Also da habe ich wenig Zweifel dran. Mark Hattic, da darfst du dann mal.
Ja, wahrscheinlich einer mit der besten Schlittschuhläufer dieser Liga. Was sein Spinorama ist, berühmt berüchtigt. Soll auch ein ganz, ganz wunderbarer Typ sein. Die ein, zwei Mal, die ich mit ihm sprechen durfte, waren auch sehr, sehr angenehm. Da kann man gar nichts sagen. Kaffeeverrückter junger Mann.
Wobei so wirklich so ein Typ Surferboy, so von der Laune her, genau. Der scheißt sich echt gar nichts. Also das ist einfach eine ganz coole Socke.
Hat jetzt auch den Sommer, den vergangenen, in Europa und überwiegend da in Mannheim verbracht. Aber um ihn gibt's auch Gerüchte, dass er gehen soll, oder gehen wird, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird in Mannheim. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Es wird der ein oder andere DEL-Verein genannt, dass an ihm aber Interesse besteht. Daran habe ich keinen Zweifel. Es wäre sehr, sehr schade, Mark Hattic zu verlieren. Er hat jetzt die Saison ein bisschen das Pech gehabt, dass er noch nicht so wirklich in den Rhythmus kam, war erst verletzt, dass er sich in der Champions Hockey League zugezogen hat. Ist dann wieder ausgefallen, hat dann Corona gehabt, jetzt fallen viele Spiele aus, also es ist für ihn nicht einfach, in diese Saison reinzukommen und da auch zu zeigen, was er kann. Er hat gerade auch natürlich immer wieder auch mal diesen Bruder Leichtfuß mit drin, auch in der vergangenen Saison des Öfteren gezeigt, aber wenn er da auf dem absoluten Top-Level ist, dann ist ein Mark Hattic nicht nur läuferisch, sondern auch in allen Belangen einer der besten Verteidiger auf der Ausländerposition in der Liga, keine Frage. Aber ich bin gespannt, ob wir ihn sehen werden nächstes Jahr in Mannheim. Ich würde es mir natürlich wünschen. Aber was man so hört, Ja. Ich weiß es nicht. Bin gespannt.
Da hast du jetzt alles zugesagt. Da gibt es von mir irgendwie wenig zu ergänzen. Also ich finde, das ist ein Spieler, der macht einfach unglaublich Spaß zuzuschauen.
Ja.
Der war die Saison echt gebeutelt und auch er ist momentan nicht auf dem Niveau, auf dem er schon war. Aber das, was soll ich sagen, also wir reden hier immer noch, man muss immer wieder dran erinnern, wir reden hier über Menschen, wir müssen auch nochmal, ich hole jetzt dann doch nochmal ein bisschen aus, Henrik Wagner bei der EM von den Eulen Ludwigshafen bei der Handball-EM war an Corona erkrankt, also war positiv, durfte dann wieder rein im letzten Gruppenspiel, glaube ich, oder weiß nicht, also nachdem er wieder rein durfte,
Hauptrundenspiel
genau gegen Schweden, hat Alfred Gislason danach im Interview gesagt, er hat zwar gespielt, aber ich musste ihn, dann hat er sofort die Erkrankung gespürt und ich musste ihn nach 3 Minuten runternehmen, weil er Luftprobleme hatte. Klar reden wir hier über Leistungssport, aber wir reden hier immer noch drüber, dass es Menschen sind und dass eine Verantwortung innerhalb der Organisationen und der Vereine und sonst was da ist, für die Gesundheit der Menschen und nicht immer nur als Sportler und Spielermaterial und sonst was zu sehen ist. Und deshalb müssen wir auch bei der Leistungsbewertung von Spielern da schon das immer im Hinterkopf dabei haben. Also wir reden ja drüber, wenn über einzelne Spiele, die Saison kann man ja eigentlich gar nicht reden, weil man zum einen sieht, wie wenig Spieler zur Verfügung standen und dann zum anderen nochmal sieht, selbst wenn Spieler zurückgekehrt sind, wir ja nicht wissen, in welchem Zustand waren die dann, als sie beim Spiel auf dem Eis waren, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind. Es gab ja nun mal Spieler mit schweren Verläufen, wo du eben immer noch nicht absehen kannst, sind die wieder bei 100% oder sind sie bei 90 oder sind sie bei, vielleicht immer noch bei 80. Also man kennt es ja aus anderen Sportarten, das bitte an der Stelle immer mit bedenken.
Ja, die Umstände, du sagst, das sind ja unglaublich schwer. Nicht nur, dass du erkranken kannst und dann vielleicht brauchst, um wieder dein Leistungsniveau zu erreichen, wenn überhaupt, wenn es überhaupt möglich ist. Und plus dann, selbst wenn du nicht erkrankst, also diese ganzen Umstände mit Corona und dann hast du vielleicht noch Kinder, die in der Schule sind, im Kindergarten etc. Schwierig, ne? Also das macht ja mental unglaublich viel, das weiß ja jeder. Das ist ja nicht im Sport so, das ist ja im Alltag noch viel, viel mehr. Nur im Sport ist es jetzt mittlerweile angekommen, auch in dieser Saison natürlich mehr als in der vergangenen, indem man noch im Lockdown war und mehr Bubble hatte und mehr in der Bubble gelebt hat. Das spielt natürlich alles auch noch rein, wo wir gar nicht ja hinter die Kulissen schauen können. Was dann auch auf die Leistung sich niederschlägt vielleicht. Also es ist ganz, ganz schwer natürlich jetzt in dieser Saison Leistungen auch rein sportlich zu bewerten.
So, dann bitte nicht vergessen, also selbst wenn wir drüber reden, nächster Spieler, ich glaube, eine große Karriere endet diese Saison in Mannheim. Andrew Desjardins. Ich glaube, der hört auf nach dem Jahr.
Also denkst du, er unterschreibt auch nirgendwo anders mehr?
Ja.
Ja, also ich glaube, auch wenn ein Mannheim keinen neuen Vertrag mehr bekommt, was ich auch befürchte, ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass wir beide große Fans von Andrew Desjardins sind, so wie er
immer
gespielt hat, bis zu seiner Hüftverletzung dann auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass er dann in der vergangenen Saison da keine große Rolle mehr spielt, dass er es trotzdem versucht hat, das spricht natürlich für ihn, dass er dann nicht mehr der Alte war, verständlich. Und die Saison ist ja auch relativ weit davon entfernt, so zu spielen, wie man ihn schon in Mannheim erlebt hat. Er hat zwar alles reingeworfen, er hat auch körperlich, steht er ja da wie eine Wiener Eins, muss man ja sagen. Mhm. Auf dem Eis kann er nämlich mehr, aber nicht mehr ganz das rüberbringen, was man von ihm kennt. Und ja, ich glaube nicht, dass Andrew nochmal einen Vertrag in Mannheim bekommt und dann höchstwahrscheinlich dann auch seine Eishockey-Karriere beenden wird. Ja.
Mal gucken, ob wir den nach dem Ende als Gast für so eine Sendung bekommen können. Das wäre großartig.
Das wäre, ja. Menschlich, super, wäre natürlich
Ich habe hier übrigens auf der Xbox ein altes NHL-Spiel, ich glaube 2016 oder so, wo ich mit des Schadens immer die Faustkämpfe. Also da hat der Spieler bei Blackhawks vierte Reihe und die ganzen Faustkämpfe, die bei mir stattfinden, finden alle mit des Schadens statt. Ein anderer Spieler mit NHL-Bezug. Ruslan Ichkakov. Oder Iskar.
Ja, Iskakov, ja.
Ich glaube, da hängt es tatsächlich dran. Ich gehe mal wieder in Vorleistung. Mhm. Ich glaube, da hängt es tatsächlich dran, was er will. Also ich sehe ihn nach der langen Ausfallzeit nicht in der NHL. Also das ist zu weit weg. Ich glaube, das sieht auch bei den Islanders keiner, obwohl die ja momentan ein Krisenteam sind. Aber ob er nochmal ein Jahr DEL spielen will, ob er nochmal ein Jahr in Mannheim bleiben will danach, das hängt komplett an ihm und kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Ja, es ist tatsächlich so, es kommt drauf an, was er will, ja. Und vor der Saison hat er auch mir gegenüber und jedem anderen Kollegen, der ein Interview mit ihm geführt hat, ja gesagt, ich bin hier in die DEL gegangen aus Finnland, weil hier noch mehr nordamerikanisch gespielt wird, noch mehr physisch gespielt wird, weil die Liga natürlich sehr nordamerikanisch geprägt ist. Nur leider Gottes hat er kaum die Gelegenheit gehabt, in dieser Liga bisher zu spielen. Ne? Nach dem ersten Spieltag lange ausgefallen, dann kam er zurück. Der zeigt super Leistungen. Das ist das, was er auch schon angedeutet hat in der CHL. Das hat er dann auch nach seiner Verletzung mehr oder minder dann wieder gezeigt. Ist dann nochmal kurz ausgefallen, hat jetzt die letzten ein, zwei Spiele gemacht. In Straubing war er auf jeden Fall wieder dabei. Das ist natürlich schwierig. Ich sehe ihn auch nicht in der NHL. Ich glaube, momentan ist es schwer für ihn, dann da drüben Fuß zu fassen. Vielleicht will er in die AHL rüber. Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben. Wenn er nicht mehr DEL spielt, dann muss er in die AHL rüber, weil sonst sind seine Argumente, die er vor der Saison hatte, absolut nichtig. Und wenn er nochmal dieses Nordamerikanische und dieses Physische haben möchte, dann müsste er eigentlich nochmal ein Jahr DEL spielen oder halt AHL. Aber jetzt nach Schweden oder Finnland oder sonst wohin zu gehen, dann würde er sich ja einfach widersprechen mit dem, was er vor der Saison gesagt hat.
Ja, ich glaube.
Und natürlich würde ich ihn gerne sehen in Mannheim. Also
das glaube ich, ein Spieler, den will jeder in der Liga einfach sehen. Also es gibt ja so Spieler, wo du einfach froh bist, wenn sie mal in der Liga waren für ein Jahr, mein Gott. Und da gehört er definitiv dazu.
Ja.
Also die einfach mal gesehen zu haben, das muss man ja auch immer wieder unter dem Aspekt sehen. Jason Best.
Ja, Jason Best ist natürlich auch ein Rollenspieler, ne? Also ein Spieler, der seine Rolle zu 100% erfüllt, der sehr, sehr oft in der vierten Reihe als Center dann auch eingesetzt wird. Das ist seine Rolle, Bullies zu nehmen, der auch oft aufs Eis geschickt wird, um Bullies dann zu nehmen, um die zu gewinnen natürlich. Der auch mal das ein oder andere Tor schießt, der sehr, sehr schnell ist, der natürlich viel arbeitet, dem ich aber trotzdem glaube, dass er auch der Verjüngung ein bisschen zum Opfer fallen wird, mit Blick, und das ist jetzt natürlich nur reine Spekulation, mit Blick auf Marc Michaelis, der momentan ja bei den Toronto Marlies spielt, beziehungsweise nicht spielt, weil er verletzt ist. Der einzige deutsche Akteur drüben in der AHL, der keinen Zwei-Wege-Vertrag hat, also der hat einen reinen AHL-Vertrag, sprich, der hätte jetzt auch für Olympia spielen können, kann es leider nicht, weil er verletzt ist. Und gerade weil er verletzt ist, er hat zwar in diesen 13 Spielen, die er bisher gespielt hat für die Marlies, zumindest die letzten Spiele einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, aber ich bin mir da sehr, sehr unsicher, ob das reicht, um da jetzt in Nordamerika weiter Fuß zu fassen, beziehungsweise dann vielleicht nochmal einen Vertrag zu bekommen. Er ist 95er Jahrgang. Er wird in der DEL auf jeden Fall gut verdienen, sehr gut verdienen, weil er einfach einer der besten deutschen Center ist. Du hast nicht so viele gute deutsche Center in der DEL. Und Mannheim ist da sein erster Ansprechpartner, als gebürtiger Mannheimer auch, als ehemaliger junger Adler. Das ist ja auch.
Wir machen jetzt nochmal Eigenwerbung für die Sendung mit ihm, wo er auch klar sagt, die Adler sind sein Ansprechpartner in Deutschland. Also ich glaube auch, dass.
Also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ohne es jetzt wirklich zu wissen, dass er nächste Saison in Mannheim auflaufen wird auf der Center-Position und dafür müsste dann tatsächlich Jason Best weichen.
Es gibt da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es sprechen ein paar Gründe für, sagen wir es so, wenn man einfach überlegt, weil klar ist auch 15 NHL-Spiele ohne Punkt, jetzt AHL mit einer Saison, die einfach schwierig ist aufgrund seiner, wie soll ich sagen, seiner Gesundheit gerade, hab's ja auch im Vorgespräch gesagt, ich ich beschäftige mich durchaus ja relativ viel mit Toronto Maple Leafs, was Podcasts und Artikel und sonstiges angeht.
Warum auch immer.
Ja, warum auch immer, keine Ahnung, einfach Eishockey-Interesse. Und es ist so, dass der Name Marc Michaelis nie fällt, wenn es um Spieler geht von Marlies, die in Frage kommen, um hochzurücken. Jetzt ist klar, ein Einwegevertrag unterschrieben, aber trotzdem denke ich, dass wir Marc, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Marc nächstes Jahr, der ist, also nächste Saison, der ist auch zur Vorbereitung dann immer in Mannheim sehen könnten. Das kann sein, ja, muss man einfach mal sehen. Mir ist übrigens was aufgefallen bei, ich bin so perfekt vorbereitet, habe den Namen des Schadens zweimal aufgeschrieben. Hatte den Namen des Schadens zweimal aufgeschrieben bei den Spielern.
Ach, ja, ich hätte jetzt auch keinen, du hast ja gesagt 9 Stück.
Ja.
Ich hätte jetzt auch keinen mehr, ehrlich gesagt. Hätte
mich
jetzt gefreut, wenn die Nummer 9 ist, aber.
Es sind aber nur 8.
Genau.
Weil zweimal des Schadens, da müssen wir, wie früher bei Dalli, da müssen wir leider einen abziehen. Was macht das in Schilling? Ja, dann lassen wir das mal so stehen und ziehen eigentlich keine Saisonbilanz, weil wir haben jetzt oft genug gesagt, wie schwer es ist, diese Saison zu bewerten, einfach mit Verletzten, mit Corona-Ausbrüchen, mit allem, was war. Es gab zwischendrin eine schreckliche Niederlagenserie, es gab dieses Spiel gegen Frölunda, wir wissen alle noch, wer da auf dem Eis stand, beziehungsweise wer da alles nicht auf dem Eis stand. Es gab aber auch mal 9 Siege. Man hat das schon irgendwie da verdrängt, dass das Team losgelegt hat wie die Feuerwehr zwischendrin. Mit 2-4. Ja, mit 9 Siegen von den Spieltagen 10 bis 19 am Stück. Und dann gibt's halt so Leistungen wie die jetzt in Ingolstadt oder das jetzt in Straubing vor der Pause, wo man sich einfach fragt, was soll das irgendwie? Vielleicht ist ja die Olympiapause auch in dem Sinne nutzbar, dass das Team sich, dass die Akkus wieder aufgeladen werden und dass die Steuerung dahingehend erfüllt wird, dass das Team wieder Energie draufkriegt. Was aber auch klar, ja.
Nee, bitte. Erzähl nochmal kurz weiter, aber dann trage ich gerne nochmal ein.
Ja. Was auch klar ist, ist natürlich, die Olympiapause kann ja genutzt werden und wird wahrscheinlich auch genutzt werden müssen, bei dem, was momentan alles in Quarantäne ist, für Spiele, wenn es denn die Möglichkeit gibt. Das ist ja auch eine Besonderheit dieses Jahr. Weil einfach klar ist, du wirst die Zeit brauchen, du wirst irgendwie jeden verfügbaren Termin nutzen müssen, um ein Spiel durchführen zu können. Ich meine, Augsburg hätte eigentlich gestern gegen Wolfsburg spielen sollen und am Ende wurde es Iserlohn, weil das Spiel noch nachzuholen war und die Iserlohner eben nicht mehr in Quarantäne waren und Wolfsburg aber in Quarantäne ist. Ja, insgesamt total verrücktes, beklopptes Jahr, wo es wirklich schwierig ist, irgendwie was zu bewerten. Und schon die Frage ist, ob man jetzt zumindest nicht mal die Auszeit, oder wenn es denn eine Pause geben sollte, es wird ja Spiele geben, dafür nutzen kann.
Ja, absolut. Gehst du aber davon aus, dass die Adler in der, zwei Fragen. Gehst du davon aus, dass die Adler in der Olympiapause ein Spiel austragen werden? Und zweitens, werden überhaupt alle 56 Spiele letztlich bis zu den Playoffs ausgetragen werden? Oder müssen wir uns halt doch auf den
wir gehen über den Punkteschnitt, das ist vollkommen klar. Also da muss ich sagen, da muss ich nur in mein Mailfach gucken jeden Tag, um zu sehen, was fällt denn heute wieder aus oder so. Oder wenn teilweise mittags das Spiel in Nürnberg zum Beispiel, wo dann mittags die Meldung kommt. Das wird ja weiter so gehen. Das ist ja jetzt nicht vorbei oder irgendwas, sondern das wird uns weiter beschäftigen. Was war die erste Frage nochmal? Entschuldigung.
Ob die Adler in der Olympiapause ein Spiel austragen werden.
Nachdem der DEB sich ja jetzt hinstellt und Champions Hockey League nicht so hoch bewertet wie Nationalmannschaft, das heißt, die 5 Münchner stehen München nicht zur Verfügung. Also die 5 Münchner Spieler der Nationalmannschaft stehen ja fürs Champions Hockey League Halbfinalspiel nicht zur Verfügung. Ja. Gehe ich ehrlicherweise auch davon aus, dass es relativ egal ist, ob da 6 Adler bei Olympia spielen, sondern ich glaube schon, dass Priorität hat, den Spielplan durchzuziehen. Ich glaube zwar nicht, dass man es schaffen wird, aber ich bin der Überzeugung, dass man den Spielplan versucht, soweit es geht, durchzuziehen. Das heißt auch, dass man in der Olympiapause spielen wird. Wobei meine Frage ist, wenn man es nicht schafft, den Spielplan durchzuziehen, glaubst du, dass eine Abstiegsregelung greifen wird, die über einen Punkteschnitt läuft?
Vorneweg erstmal, ich glaube nicht, dass die Adler ein Spiel spielen werden in der Olympiapause, weil es ja diese Regelung auch besagt, müssen beide Mannschaften spielen. Die Adler waren in Teamquarantäne, es sind ja immer noch Spieler, die noch in Quarantäne sind. Also die Adler hätten zwar gerade so eine spielfähige Mannschaft zusammengekratzt gegen Nürnberg, aber nicht wirklich viele Spieler gehabt. Und jetzt fehlen dir noch 6 Olympiafahrer, also deine mit unter anderem vielleicht die 6 besten Deutschen. Stehen dir gar nicht zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass die Adler da groß sagen, ja, cool, geil, wir haben zwar die ganze Saison schon im Schnitt 6 Verletzte, aber das machen wir jetzt nicht, wenn noch weitere ausfallen, da ein Spiel anzutreten, weil es wird über den Punkteschnitt gehen, da bin ich ganz deiner Meinung, und da stehen die Adler momentan ganz gut da, was das angeht.
Okay. Guter Punkt.
Aber um jetzt zu sagen, gibt es einen Abstieg? Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Wenn nicht alle Spiele ausgetragen werden. Es wird ja jetzt schon, hörst aus vielen Ecken lautstark, bitte Abstieg aussetzen. Wenn nicht alle Spiele stattfinden, fehlt dir vielleicht auch ein bisschen die Argumente. Es kommt letztendlich vielleicht darauf an, wie viele Spiele stattfinden werden, um dann zu sagen, ey, ist aber trotzdem relativ fair, ihr habt jetzt alle gleich viele Spiele, das ist der Punkteschnitt. Der muss halt runter, weil zu sagen, sollte Frankfurt aufsteigen, spielen wir nächstes Jahr mit 16 Mannschaften. Hui, also ich glaube, da hat die DL2 auch was schon allein dagegen, wenn man sagt, ey, jedes Jahr geht unser Meister hoch, sollte DM Frankfurt Meister werden, natürlich unter Vorbehalt.
Ja, nur dann. Ne?
Und nur dann, wenn 16 Mannschaften, wenn keiner absteigen sollte. Ja. Und es kommt aber nichts dafür runter, sagt die DL2 halt auch irgendwann, ja, das schadet halt unserer Liga extrem, und Vertrag ist nun mal Vertrag. Also das werden meiner Meinung nach noch ganz, ganz heiße Gespräche werden und hängt letztlich wahrscheinlich davon ab, wie viele Spiele du absolvieren kannst bis zu den Playoffs im März.
Und wie wir die Saison durchkriegen bis dahin. Genau. Insgesamt ist das eine Diskussion, die Nürnberg hat es ja schon angestoßen. Ich glaube, da werden einige noch nachziehen. Also ich glaube nicht, dass diese Diskussion im Keller schon vorbei ist.
Nee. Definitiv nicht.
Wobei aktuell zwischen 1,222 und 1,154 sind es insgesamt gerade mal 4 Tabellenplätze. Also zwischen 11 und 15 ist da echt, da ist noch viel bei. Und wenn ich sehe, was Augsburg steht aktuell bei 36 Spielen, Iserlohn gerade mal bei 33. Und die Eisbären haben schon 40, die Kölner Haie gar 42. Das heißt, Iserlohn muss noch 9 Spiele mehr absolvieren als die Kölner, damit mal wieder pari wäre. Ich sehe nicht, dass das funktionieren kann.
Wie sollte das denn funktionieren? Weil wenn du natürlich jetzt viele Spiele reinknallst, hast du natürlich auch wieder das Verletzungsrisiko, das natürlich gesteigert wird. Und das kann auch nicht im Sinn des Sports sein.
Und ein Thema haben wir auch noch. Es dürfen wieder Zuschauer in die SAP-Arena. 3.000 Zuschauer dürfen jetzt bei Heimspielen in die Halle. Ist das ein positiver erster Schritt? Ist das überhaupt ein positiver Schritt? Sagst du, es sind zu wenig bei so einer großen Arena wie der SAP-Arena? Wie schätzt du es ein?
Es ist ein Schritt, aber ob er positiv ist, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es sich groß lohnt, für 3.000 aufzumachen, also dauerhaft aufzumachen. Ich spreche ja nicht nur über ein Spiel dann. Es ist natürlich ein bisschen komisch. Matthias Binder hat es ja auch mal schon gesagt.
Nur 10% Stehplätze, ne?
Genau, und ist halt so die Zahl, wenn du 6.000 Auslastung hast, darfst du 3.000 reinlassen. Wenn du Vollauslastung der SAP-Arena hast mit knapp 14.000, darfst du auch nur 3.000 reinlassen. Ist natürlich schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, es bringt den Adlern so wirtschaftlich erstmal nichts, wobei es natürlich schön ist, überhaupt vor Zuschauern zu spielen, und da sollte man über jeden Schritt dankbar sein, aber um es wirtschaftlich auf den Nenner zu bringen, ist 3.000 natürlich zu wenig. Gerade in so einer großen Arena, das ist dann so dieses Pauschalisierte, das ist sehr, sehr komisch.
Ja, ich tue mir da auch ein bisschen
schwer. Das tue ich mir einfach schwer jetzt.
Ja.
Verlaufen, ja.
Den Zahlen her. Aber es ist schon schön, wenn überhaupt wieder welche da sind. Und
das definitiv.
Ich glaube, es geht auch darum, erstmal wieder zu schauen, wie kann es weitergehen. Es braucht ja auch eine Perspektive dann danach. Ich glaube, es ist aber wahrscheinlicher, also wie soll ich sagen, es gab ja eine Phase, die ist gar nicht so lange her, da ging man davon aus, dass die DL dieses Jahr gar keine Zuschauer mehr haben wird. mit dem, was so los war draußen. Und insofern ist das dann schon mal ein erster Schritt, dass da einige Ministerpräsidenten dann direkt vorbrechen müssen mit 10.000 Zuschauern. Grüße noch in den Süden. Ja, muss man auch nicht verstehen. Aber es wird wieder Spiele vor Zuschauern geben. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil das heißt, 3.000 Zuschauer heißt auch nur 300 Stehplätze. Ja, muss man mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin und ob dann Spiele stattfinden und wie und so, muss man mal abwarten.
Genau. Vielleicht tut sich da ja noch was an den Zahlen.
Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Genau.
Ich glaube, was wir uns aber jetzt erstmal alle die nächsten Wochen wünschen, ist, dass keine Spieler irgendwie in Quarantäne müssen und so und das dann dort ertragen müssen über einen langen Zeitraum und dass das wirklich, ja, was soll ich sagen, möge die Bubble eine Bubble bleiben an der Stelle. Und ja. Und was wir auch noch sagen müssen, Spieler kommen nach Mannheim, weil es so schön ist und weil sie unbedingt die Quadrate kennenlernen wollen, weil sie mal nochmal Dreck wollen und Spieler wechseln vom amtierenden deutschen Meister und Tabellenführer der DL nach München, weil sie dort einen super Ruf fahren können und nicht wegen der Kohle, die im Vertrag steht.
Niemals.
Niemals würde ein Torhüter von Berlin nach München wechseln, wegen der Kohle dort einen langfristigen Vertrag bekommen.
Nein, das spielt keine Rolle. Nee. Auch das neue Stadion spielt keine Rolle. Das ist.
Nee. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass in Berlin da noch, dass sie noch stimmt, der Weltblechpalast, wo er da in Berlin immer noch spielen muss, der fällt ja aus allen Nähten und die Umkleiden und so. Ja, Leute, es sind Profis und das ist vollkommen klar, dass es Vereine gibt, die besser zahlen als andere. Und wenn du eine Position hast, die du langfristig mit einem Spieler mit deutschem Pass besetzen kannst, dann ist es nun mal die Torhüterposition und dass dann mehr Geld in die Hand genommen wird, ist auch klar. Und da muss man nicht rumtun und irgendwie einen Blödsinn erzählen, sondern das ist dann einfach so, gerüchteweise ist das auch in Mannheim bei manchen Spielern so, dass die nach Mannheim kommen, weil sie mehr verdienen als woanders. Aber es ist Profisport und da gehört es dazu und ja, Punkt, Ende.
Ja, ich habe mich eh schon gewundert, warum er nicht von Düsseldorf nach München gegangen ist damals, dass so München wohl kaum in der Verlosung drin war.
Genau, da hatte wohl der andere Nationaltorhüter noch Vertrag oder so, könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar, das spielt natürlich eine Rolle und jetzt, nachdem er 2 Jahre dann in Berlin gespielt hat, der Matthias Niederberger, dass er dann da
ist. Jetzt hast du den Namen doch genannt. Ich wollte es extra nicht tun. Mist. Jetzt haben wir alles verraten, dass er nach München geht. Skandalös.
Jetzt machen wir gleich mal Schluss. Nee, aber dass er dann da zuschlagen, damit war auch zu rechnen irgendwie. Und dass er das dann auch macht, ist auch aus meiner Sicht, wie du es ja schon aus diversen Punkten gesagt hast, absolut nachvollziehbar.
Ja, insofern, das ist dann am Ende des Tages doch Profisport. Wir wünschen euch allen da draußen, bleibt gesund. Wir wünschen euch milde Verläufe. Wir wünschen euch, so wie ihr es denn genießen könnt, schöne Olympische Spiele. Vielleicht melden wir uns mal, wer weiß. Ansonsten, Phil, ich sag vielen Dank.
So ist es, Sven. Ich danke dir sehr, sehr gerne. Und
es ist lang geworden heute.
Länger als verabredet, aber
Vor allem auch länger als sonst, aber das ist so der Klassiker, schön, wenn wir vorher sagen, du, wir haben heute eigentlich nichts zu reden, aber lass uns mal kurz eine Sendung machen, wird's lang. Wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch fürs Unterstützen, fürs Folgen und warten weiter drauf, bis wir verboten werden. In diesem Sinn, wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.